Unsichere Zeiten gab es schon immer. Und unsichere Zeiten sind nicht nur dann, wenn die Welt aus den Fugen gerät oder vielleicht sogar die Welt unterzugehen droht. Manchmal sind unsichere Zeiten in unserem Leben auch dadurch bedingt, dass wir persönlich Schwierigkeiten haben. Ja, dass wir vielleicht mit schweren Krankheiten, Verlust von Arbeit oder von Freunden konfrontiert sind. Wenn wir Krisen unserer Ehe und unserer Familie haben, Unsicherheit kann sehr viel verschiedene Facetten haben. Da gibt es die wirtschaftliche Unsicherheit, da gibt es die Unsicherheit, ob ich in 2 Jahren noch meine Arbeitsstelle habe. Da gibt es die Unsicherheit, ob mich mein Ehepartner wirklich liebt. Da gibt es die Unsicherheit, was mit meinen Kindern wird, wenn sie einmal groß sein werden. Da gibt es so viele verschiedene Unsicherheiten, die uns alle betreffen können. Und wie ich schon sagte, wollen wir in den kommenden Abenden über verschiedene Dinge sprechen, die Sicherheit vermitteln. Und wie ich schon gerade angedeutet habe, sind diese Ideen, dass unser Leben unsicher ist, so alt wie die Menschheit. In den frühesten Texten, die wir lesen können, in Kaltschrifttexten aus Mesopotamien, stellen wir fest, dass die Menschen schon die gleichen Probleme hatten wie heute. Krieg, Umweltkatastrophen, Familienstreit, all das, was uns heute Kopfschmerzen bereitet, ist schon seit Jahrtausenden immer das gewesen, was Menschen unsicher hat sein lassen. Und seit Menschengedenken haben Menschen versucht, irgendwie nach Strohhalmen zu greifen, irgendwie sicheren Boden unter die Füße zu bekommen, irgendwie Sicherheit zu haben. Und was man damals gemacht hat, war ganz einfach. Man hat einfach die Götter ins Spiel gebracht. Ja, vielleicht haben Sie gehört von den Göttern der Babylonier, von Marduk und von Ishtar und von Nabu. Und man hatte so verschiedene Götter, von denen man glaubte, dass die irgendwie das Leben regeln und Sicherheit geben. Die musste man irgendwie überzeugen, man musste den Opfer bringen, Trankopfer und Speisopfer und verschiedene Dinge. Man musste sie dafür bezahlen, man musste sie füttern, damit die dann auch mächtig und kräftig genug sind, einzugreifen. Es gab einen Gott für die Ernte und einen Gott für die Ehe und einen Gott, eine Göttin für den Krieg. Das war die gleiche Göttin für die Liebe. Ich weiß bis heute nicht genau, warum man die Liebesgöttin für den Krieg genommen hat, aber vielleicht war das auch schon damals die Erfahrung, dass der größte Krieg manchmal in der Ehe ist. Es gab so für jeden Lebensbereich gab es so Götter, an denen man irgendwie sich festhalten wollte. Und man kann heute noch so ein bisschen lesen, was damals so die Menschen glaubten, warum es diese Götter gibt und warum sie selbst da sind. Da gibt es so alte Epen wie zum Beispiel Enuma Elish, das große Weltschöpfungsepos der Akkader und der Sumerer. Und da ist das ganz einfach, die Götter, die waren irgendwann zu faul, um zu arbeiten, ja, und die haben dann sich gedacht, naja, wir brauchen billiges Arbeitspersonal und dann haben sie aus Lehm, interessanterweise, aus Lehm und dem Blut eines geschlachteten Gottes, ja, ein Gott musste dran glauben, den hat man geschlachtet, hat das Blut genommen, mit Lehm vermischt und hat so dreckige Menschen gemacht und die Menschen sollten jetzt arbeiten, ja, und haben dann die Arbeit verrichtet, waren aber zu laut. Und dann waren die Götter irgendwie ärgerlich darüber und haben gesagt, also nee, so geht's auch wieder nicht. Und haben dann fast die ganze Menschheit durch eine Flut vernichtet. Und ein paar Leute haben überlebt in einem kleinen Kasten. Ja, klingt ganz ähnlich wie die Bibel, ist doch die gleiche Geschichte, nur etwas verzerrt. Und die Menschen hatten damals ein sehr merkwürdiges Bild von diesen Göttern. Ja, sie wollten zwar Hilfe und Sicherheit, aber sie hatten trotzdem das Gefühl, diese Götter sind uns wahrscheinlich oft auch negativ gegenüber eingestellt. Die mögen uns vielleicht gar nicht so sehr. Im Laufe der Menschheitsgeschichte ist das Ganze immer mehr verfeinert worden. Es gibt immer neue Ideen. Die Griechen mit ihrer Liebe für Philosophie kamen dazu. Die haben sich tiefe Gedanken gemacht, haben so Prinzipien versucht zu eruieren, aber hatten auch ihre ganzen zahlreichen Götter. Und mit der Zeit, das kann man in der Geschichte so nachvollziehen, im Laufe der Antike sind Menschen immer desillusionierter geworden mit ihrer Idee von den Göttern. Das hatte ja jahrhundertelang irgendwie floriert, die Idee, Sicherheit kommt durch die Götter. Aber irgendwann merkte man, an dieser Idee mit den Göttern ist irgendwas faul. Einer meiner Lieblingsphilosophen, der Xenophanes, sagte Folgendes. Alles haben Homer und Hesiod, das sind zwei der großen griechischen Ependichter, den Göttern angehängt, was bei Menschen Schimpf und Schande ist, stehlen, Ehe brechen und sich gegenseitig betrügen. Also mit anderen Worten, die Götter der Griechen und die Götter der Römer und der Ägypter, ist eigentlich ganz egal, alles das gleiche in Grün, egal wo man schaut. Diese Götter benehmen sich meistens so wie in einer schlechten Vorabendserie. Ja? Da gibt es Intrigen und Mord und alles, was irgendwie schlecht ist bei Menschen, machen diese Götter. Und dann sagte Xenophanes sehr scharfsinnig, wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie wie Pferde aus. Damit wollte er sagen, das, was wir als Götter bezeichnen, sieht so sehr nach uns Menschen aus, vermutlich haben wir uns das nur selbst ausgedacht. Ja? Denn bei den Menschen gibt es Mord und Diebstahl und Ehebruch und all das Mögliche. Und das hat man einfach irgendwie so auf die Götter projiziert. Und diese ganzen Göttersagen und diese ganze Götterwelt gibt gar nicht richtig Halt, weil das ist das Gleiche wie bei den Menschen, nur irgendwie so im fiktiven Himmel. Und das hat man irgendwie dann gespürt und gemerkt, dass diese Götter nicht helfen. Xenophanes, einer der besten griechischen Philosophen der damaligen Zeit, der kam dann durch Nachdenken schon zu dem Schluss, das kann ja nicht alles sein. Und er formulierte so interessanterweise, ein einziger Gott unter Göttern und Menschen der Größte, weder an Gestalt den Sterblichen ähnlich, noch an Gedanken. Mit anderen Worten, wenn man wirklich Sicherheit haben möchte, sich an irgendwas festhalten möchte, wenn man selbst unsicher ist, dann muss das, woran man sich festhält oder der, an den man sich klammert, anders sein als man selbst. Denn wenn der, an den ich mich klammere, genau die gleichen Probleme hat wie ich, wie kann der mir helfen? Und das war diese Idee, die Xenophanes in den Raum stellte und über die wir heute auch noch weiter reden werden. Interessant ist dann im Laufe der Jahrhunderte, vor allem dann in der Neuzeit, kam man zu ganz anderen Ergebnissen. Man dachte mehr darüber nach, was die Welt so im Innersten zusammenhält. Und man kam letztendlich, Lamarck und Darwin und wie sie alle hießen, zu dem Schluss, dass es gar keine Götter gibt, sondern dass in Wirklichkeit all das, was wir hier sehen, was so kreucht und fleucht, was lebt und pulsiert, alles eigentlich aufgrund eines einzigen Prinzips da ist, nämlich Zufall. Das Fundament des Universums, so war die These, so ist sie heute noch in weiten Teilen, das Fundament des Universums ist der Zufall. Und das hört sich oft im Biologieunterricht vielleicht ganz plausibel an. Die Wissenschaftler geben den Eindruck, als hätten sie da viele Indizien zusammengesammelt. Aber wenn man vor dem Sarg eines liebgewordenen Menschen steht, dann spürt man, dass die Emotionen, die man dort hat, doch mehr sind als nur ein Chemie-Cocktail im Gehirn, der zufällig gerade einem Trauer signalisiert. Mit anderen Worten, wenn wir wirklich durchgeschüttelt werden in unserem Leben, wenn es so richtig drunter und drüber geht, und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal in Ihrem Leben erlebt haben. Ja, man kann manchmal so über das Unheil der Welt reden und philosophieren und vielleicht auch die vielen schlechten Nachrichten im Fernsehen konsumieren, aber wenn man selbst aufprallt, wenn man selbst stolpert, wenn man selbst mit der Nase im Schlamm steckt, dann merkt man, es kann nicht alles nur auf Zufall basieren. Ich habe Emotionen, ich habe Trauer, ich habe Gefühle, die mehr sind als nur einfach irgendwelche zufälligen chemikalischen Verbindungen. Und wenn man mal ein bisschen durch das Dickicht all des Leids und des Elends und der Unsicherheit blickt, in dieser Welt, dann sieht man noch etwas anderes. Man sieht noch Reste von Schönheit. Nun, es ist wahr, unsere Welt hat an vielen Ecken und Enden nicht mehr das schönste Angesicht. Es ist wahr, die Natur ist immer mehr im Kaputtgehen. Und trotzdem finden wir überall, wo wir schauen, noch so Hinweise auf eine ganz ursprüngliche Schönheit. Als ob jemand etwas mit Liebe gemacht hat. Lassen Sie mir das so erklären. Wir haben jetzt ja vor kurzem gerade von einem Kunstraub in Dresden gehört. Ja, stellen Sie sich vor, in einer großen Gemäldegalerie gibt es einen Verbrecher, der da eindringt und der mit Graffiti so ein großes, berühmtes Bild eines großen alten Meisters besprüht. Ja, also nehmen wir so ein italienischer Meister aus dem 15. Jahrhundert, ja, mit tollen Farben, ganz wunderbar, liebevoll gemalt. Und da kommt so ein Verbrecher mit Graffiti und sprüht über das gesamte Bild große Buchstaben Graffiti. Das sieht jetzt natürlich unglaublich hässlich aus und ganz abartig, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man zwischen den einzelnen Graffiti-Spuren immer noch Reste des Originals. Und obwohl das Original als Ganzes nicht mehr sichtbar ist, kann man doch logisch schlussfolgern, wie es mal gewesen sein muss. Man kann immer noch, trotz des vielen Graffitis, erkennen, da muss mal jemand mit viel Liebe zum Detail etwas gemalt haben. Und ich glaube, viele Dinge in der Natur, im Universum, in dem, was wir so sehen um uns herum, zeugt davon, dass es jemanden gibt, der, wenn man mal all das Graffiti sozusagen, all das Leid und Elend und all die Unsicherheit mal ignoriert, dass es jemanden gegeben hat, der mit viel Liebe diese Welt gemacht hat. Liebe ist das erste Konzept, über das wir in dieser Reihe reden wollen. Wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir immer wieder, dass dort Liebe zum Detail ist. Liebe zur Farbe, Liebe zur Vielfalt. Man hat den Eindruck, als ob dort so eine Liebe sich zeigt. Das ist kein Wunder. Denn der, von dem Xenophanes sagte, es muss diesen einen geben, der irgendwie anders ist als wir Menschen, der nicht so ist wie die Götter, die wir uns selbst ausdenken. Einer, der so ganz anders ist. Von diesem Gott heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und das ist eine ziemlich große Aussage, obwohl sie relativ leicht gesagt werden kann. Ja? Gott ist Liebe. Was genau heißt das? Gott ist die Liebe. Ich weiß nicht, was Sie beim Wort Liebe empfinden. Das ist ein Wort, das wir relativ breit gefächert gebrauchen. Ja, wir sagen zum Beispiel, ich liebe meine Frau. Und dann sage ich im nächsten Satz, ich liebe Vanillepudding. Und meine hoffentlich zwei verschiedene Dinge. Ja, das Wort Liebe kann sehr verschiedene Dinge bezeichnen. Die Frage ist also, wenn die Bibel sagt, Gott ist die Liebe, ein Satz, der manchmal fast abgedroschen klingt, weil er in jeder christlichen Kirche immer schnell dahergesagt wird. Was genau meint denn die Bibel mit diesem Satz? Dass derjenige, der irgendwie am Anfang dieser Welt steht, dass er Liebe ist. Wir haben eine interessante Definition von Liebe beim Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig. Anderes Wort für langmütig ist Geduld. Ich weiß nicht, ob Geduld eine von ihren Stärken ist. Ja? Das ist ja unterschiedlich bei uns, nicht wahr? Der eine ist geduldiger als der andere. Aber Liebe ist geduldig. Und wenn Gott die Liebe ist, dann können wir in diese Definition Gott einsetzen. Ich weiß nicht genau, was für ein Bild Sie von Gott haben. Aber das ist hier das biblische Bild von Gott. Gott ist ein unglaublich geduldiges Wesen. Er ist gütig. Ich weiß nicht, woran Sie bei gütig denken. Ich habe immer so persönlich so ein Bild von einem alten Mann mit grauem Haar, mit so ganz freundlichem Gesichtsausdruck, ja, vor Augen, der so ganz gütig ist irgendwie, ja, der so keiner Fliege was zuleide tun kann. Gott ist gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Das ist sehr interessant. Ja? Es gibt immer wieder Menschen, die mir sagen, Christopher, also wenn Gott irgendwie wirklich existiert, warum sagt er nicht, hier bin ich? Warum schreibt er nicht an den Himmel, ich bin Gott, betet mich an? So würden wir Menschen sein. Ja? Wir sagen, ich bin der Größte, ich bin der Beste, folgt mir nach. Ja? So sagen das ja manchmal auch US-Präsidenten oder so. Aber Gott prahlt nicht. Gott bläht sich nicht auf, er drängt sich nicht in den Vordergrund. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Und da müssen wir kurz innehalten und feststellen, so wie Gott sind wir wohl alle nicht. Die Bibel berichtet uns, dass Gott nichts von dem hat, was wir gemeinhin so als Egoismus bezeichnen. Nichts davon. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Wenn wir etwas tun, stellen wir gerne die Frage, was springt für mich dabei heraus? Was habe ich für einen Nutzen davon, oder? Aber Gott ist nicht so. Der Gott, von dem die Bibel berichtet, denkt nicht an sich selbst zuerst. Er lässt sich nicht erbittern. Ich weiß nicht, wie oft Sie sich Nachrichten anschauen können, ohne irgendwann zu sagen, okay, genug, das ist zu viel, ja, das kann ich nicht mehr ertragen. Der Gott der Bibel schaut seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden auf diese Welt und wird immer noch nicht bitter. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn man sich diese Gedanken mal überlegt, wenn man sich vorstellt, was hier beschrieben wird, und sich vorstellt, dass es so ein Wesen gibt, jemand, der alles erduldet, alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, sich immer bescheiden im Hintergrund hält, niemals zuerst an sich denkt, dann spüren wir schon, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, was uns Sicherheit geben könnte. Es gibt noch eine Sache, die man entdecken kann, wenn man in die Natur schaut. Und das ist, da gibt es in der Natur immer wieder die Idee von Beständigkeit. Ja, die Berge, ja, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden unverändert stehen. Die Bibel spricht von Gott nicht nur als jemandem, der unfassbar liebevoll ist. Weil das alleine würde noch nicht viel Sicherheit geben. Denn was nützt es mir, wenn Gott heute liebevoll ist und morgen vergisst, wie er gewesen ist? In Malachi 3, Vers 6 steht, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Mit anderen Worten, Gott ist immer derselbe. Ähnlich heißt es auch in Jakobus 1, Vers 16 von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Mit anderen Worten, da gibt es zwei wesentliche Eigenschaften von Gott, die ich heute Abend an den Anfang stellen möchte. Die Tatsache, dass Gott Liebe ist, und zwar so Liebe, wie wir es eben gerade beschrieben haben, und dass er sich nicht verändert, er ist immer derselbe. Nun, wie nennt man das, wenn etwas immer gleich ist, sich niemals verändert? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe hier einen Schlüssel. Wenn ich diesen Schlüssel loslasse, was wird passieren? Bin ich sicher? Ah, Sie hatten recht, tatsächlich. Wenn ich mich hier hinten hinstelle, ja, und ihn hier loslasse, was wird passieren? Okay, gut. Wir machen ein Experiment. Wenn Sie alle die Augen zumachen, okay, und ich dann loslasse, was wird passieren? Wenn wir das Licht ausmachen würden und ich loslasse. Unter allen Umständen, egal ob hier zwei Leute im Raum sind oder 200, unter allen Umständen, egal was sonst drumherum passiert, wenn dieser Schlüssel losgelassen wird, fällt er. Warum fällt er? Wie nennt man das? Man spricht von einer Gesetzmäßigkeit, oder? Da gibt es ein Gesetz, das dafür sorgt, dass dieser Schlüssel immer fällt. Das Gesetz der Gravitation, ganz genau. Das Gesetz der Gravitation beschreibt, dass unter allen Umständen, also ich weiß, im Universum irgendwo bei Lichtgeschwindigkeit ist es ein bisschen anders, ja. Irgendein Physiker sagt mir das hinterher immer. Aber auf dieser Erde ist das so, dass unter allen Umständen dieser Schlüssel immer fallen wird, weil es gibt ein Gesetz. Und dieses Gesetz sagt, egal wie die Umstände sind, diese Schwerkraft gilt immer. Das Gesetz der Schwerkraft beschreibt die Schwerkraft. Wenn die Bibel sagt, dass Gott die Liebe ist und er das immer ist, könnte man auch sagen, Gottes Liebe, seine Uneigennützigkeit, seine Demut, seine Geduld, seine Liebe, seine Hoffnung, all das ist nicht nur ab und zu vorhanden, sondern diese Liebe ist gesetzmäßig. Man könnte auch sagen, es handelt sich um ein Gesetz. Das Wort Gesetz ist in christlichen Kirchen heutzutage nicht so sehr beliebt. Ja, man denkt immer an Regeln, an Dinge, die man halten muss. Und gleichzeitig suchen Menschen nach Sicherheit. Aber die Bibel zeigt uns, dass es eine Sicherheit für unser persönliches Leben gibt. Und das ist die Tatsache, dass Gott immer derselbe ist. Und zwar immer das Beste für mich möchte und nicht zuerst das Beste für sich. Viele Menschen haben die Idee, dass wenn es einen Gott gibt, er das Beste für sich möchte und dazu irgendwie meinen Dienst braucht, ja, vielleicht meine Gebete oder irgendwie, ich muss etwas machen, muss, damit es ihm gut geht. Aber hier berichtet uns die Bibel von einem Wesen, einem Gott, der zuallererst das Beste für mich möchte und nicht für sich selbst. Und das immer zu allen Zeiten grundsätzlich als ein Gesetz. Die Bibel sagt, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Bibel beschreibt ein Gesetz als das Fundament des Universums. Wir nennen es auch die 10 Gebote und von denen haben Sie vielleicht schon mal was gehört. Interessant ist, dass die 10 Gebote in Jakobus das Gesetz der Freiheit genannt werden. Nun, bei Gesetz denkt man nicht zuerst an Freiheit, oder? Man denkt bei Gesetz eher an Einschränkung, oder? An Regeln, an Klassenordnung, an Vorschriften. Gesetz, der Gesetzgeber, das klingt so trocken. Ja, das hat nicht, Freiheit, das klingt eher so wie, wo keine Gesetze sind. Ja, da bin ich frei. Im Gegenteil. Die Bibel sagt, das Gesetz ist ein Gesetz der Freiheit und das hatte einen ganz einfachen Grund. Als die 10 Gebote in der Bibel gegeben worden sind, als sie aufgeschrieben worden sind, dem Volk Israel, da kamen die gerade aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in die Freiheit. Die waren gerade frei gemacht worden und eine der ersten Amtshandlungen Gottes war es, ihnen sein Gesetz zu geben als Zeichen der Freiheit. Vielleicht weiß der eine oder andere, wie die Israeliten frei geworden sind. Das ist eine Geschichte, die wir heute nicht aus Zeitgründen komplett anschauen können. Aber die Israeliten hatten es sich sehr gut eingeprägt. Sie kennen die Geschichte vielleicht, die waren ja in Ägypten. Da über Jahrhunderte als Sklaven, die Pharaonen hatten sie irgendwann zu Lastarbeitern gemacht. Und sie kamen dort nicht raus. Der Mose kam dann mit dem Auftrag Gottes, sie zu befreien. Und Sie kennen sicherlich die Geschichte von den Plagen. Da fiel eine Plage nach der anderen. Das Wasser wurde zu Blut und viele verschiedene Plagen. Aber die Israeliten kamen nicht frei. Immer wieder gab der Pharao den Befehl, lass sie frei. Nee, doch nicht. Lass sie frei. Nee, doch nicht. Lass sie frei. Nee, doch nicht. Und die Israeliten haben vielleicht schon fast verzweifelt, bis zu jenem Tag, dem 14. Nisan, dem 14. Aviv eigentlich damals, des betreffenden Auszugsjahres, als sie auf Anordnung Gottes ein Lamm, das sie dazu vorbereitet hatten, schlachten sollten. Und dieses Lamm schlachteten, aßen und das Blut, das sie auffingen, an die Türpfosten strichen. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen heute Abend nach Hause und streichen Blut an Ihre Tür. Was werden wohl Ihre Nachbarn sagen? Sie haben wohl nicht ganz dicht, oder? Das haben die Ägypter damals auch gedacht. Ich meine, wer streicht Blut an seine Tür? Das sieht nicht gut aus, riecht auch nicht gut. Also das ist einfach komisch. Aber die Israeliten erlebten etwas sehr Erstaunliches, denn an diesem Abend, als sie sich öffentlich dazu bekannten, dass irgendwie dieses Blut des Lammes eine Bedeutung haben würde, als sie zu diesem Blut des Lammes sich öffentlich bekannten, noch in derselben Nacht waren sie frei. Es war genau dieser Abend, als sie das Blut des Lammes an die Türpfosten strichen, dass sie frei wurden und zum Berg Sinai kamen dann, wo sie die 10 Gebote erhielten, das Gesetz der Freiheit. Gott hatte sie befreit und er sagt dann zu ihnen, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Mit anderen Worten, Gott sagte hier, ich habe euch herausgeholt, ich habe euch befreit, ich habe euch zu mir gebracht. Und jetzt habe ich einen Wunsch. Was ist sein Wunsch in diesem Vers? Was war Gottes Wunsch an das Volk Israel? Hört mir zu. Hört auf das, was ich euch sage. Wenn ihr das macht, wenn ihr wirklich hinhört, wenn ihr euch für das interessiert, was ich zu sagen habe, dann sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Gott tut für jeden einzelnen Menschen von uns mehr, als wir glauben. Ganz egal, ob wir ihn kennen oder nicht. Die Tatsache, dass wir heute aufgestanden sind, ist allein Gottes Wirken. Die Tatsache, dass unser Herz schlägt und wir gerade denken, ist Gottes Wirken in unserem Leben. Gott wirkt an jedem Menschen, aber er wünscht sich mehr. Er wünscht sich, dass Menschen sehen und hören, dass er sie liebt. Ich weiß nicht, ob Sie mal einen Menschen sehr gern gehabt haben, der sich nicht dafür interessiert hat. Ja, vielleicht waren Sie mal hilflos verliebt in jemanden, der das nicht erwidert hat. Oder man ist vielleicht ein Elternteil und das Kind rebelliert und läuft davon und will nichts von einem wissen. Die Liebe wird nicht weniger, oder? Aber die Liebe hat eine andere Qualität, wenn sie zurückgeliebt wird. Und so haben wir diesen Gott, der alle Menschen liebt, der immer die Liebe ist zu jedem, egal wie er ist, egal was er gemacht hat, der sich danach sehnt, dass hier Menschen mal auf ihn hören, ihn wahrnehmen, mit ihm in Kontakt treten. Er sagt, mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Was er sagt mit anderen Worten, alle Völker habe ich geschaffen, alle Menschen, ich kenne sie alle, aber die meisten kennen mich nicht. Ich habe die Ägypter geschaffen, aber die beten zu Isis und Osiris und beten zu heiligen Kühen und Alligatoren. Ich habe die Babylonier geschaffen, aber die beten zu Marduk und Shamash und Nabu und ich habe all die Menschen geschaffen, aber sie kennen mich nicht. Gott, der alle liebt, auch dich, lieber Freund, liebe Freundin, wünscht sich, dass Menschen ihn kennenlernen, sich für ihn interessieren. Und so, wie kann man jemanden besser kennenlernen, als wenn man ihn trifft, oder? Weiß nicht, wer von Ihnen, dürfen sich gerne melden, wer von Ihnen war schon mal verliebt? Oh doch, weiß nicht, Ehepartner schauen jetzt. Und dann gehe ich mal davon aus, dass die meisten von uns auch irgendwann irgendwie jemandem mal die Liebe erklärt haben, oder? Wo erklärt man jemandem, wo gibt man eine Liebeserklärung ab? Wo macht man das in der Regel? Also keine Details, aber wie muss der Ort beschaffen sein, ja?
Oh. Bei der Hochzeit.
Ja, das sollte man bei der Hochzeit vielleicht tun. Vielleicht auch schon vorher mal, ja? An was für einem Ort? Also wer von uns hat seine Liebeserklärung mitten in der Schule in der kleinen Pause zwischen einem Raum und dem anderen Raum gegeben? Eher nicht, oder? Wo macht man das eher so? Privat, an einem Ort, wo man nicht gestört ist, ja, wo es keine Ablenkung sind. Und hier haben wir Gott, der den Menschen, seinem Volk, seine Liebe erklären möchte. Eine Liebe, auf der man bauen kann. Er führt sie aus Ägypten, er führt sie mitten in die Wüste. An einen stillen, ruhigen Ort zum Date. Und er möchte ihnen seine Liebe erklären. Und die Israeliten waren ganz begeistert, die waren ganz interessiert, die wollten jetzt sich da vorbereiten. Denn Gott sagte durch Mose, dass in 3 Tagen er zu ihnen reden werde. Und ich weiß nicht, wie es ihnen gehen würde, wenn sie wüssten, morgen spricht Gott vom Himmel, wie sie da ins Bett gehen würden. Ja, die wären wahrscheinlich ganz interessiert, oder? Morgen spricht Gott. Ja, so ging es den Israeliten. Die saßen in den Zelten, haben sich gefragt, wie wird das wohl sein? Haben vielleicht die Nacht kaum geschlafen. Ja? Am nächsten Morgen war auf jeden Fall der Schlaf vorbei. Denn es heißt in 2. Mose 19, und es geschah, als der 3. Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofahörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und die sind aufgewacht, aus den Zelten gekrabbelt, die Erde bebte und der Berg Sinai rauchte im Feuer. Wow. Weiter heißt es hier. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf, aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Ein dramatisches Ereignis. Der ganze Berg bebt, Rauch und Dunkel und Feuer vom Himmel bis zur Erde. Was hätten Sie gesagt? Was für ein Ereignis? Das heißt weiter, da tratet ihr zu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein. Im Hebräischen steht hier, bis in das Herz des Himmels, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme seiner Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, sondern vernahmt nur die Stimme. Gott spricht. Und das Feuer brennt, wie er sagt, bis in das Herz des Himmels. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Und genau an der Stelle kommen die berühmten 10 Gebote, die man so oft, so schnell, einfach so vor sich hin zitiert. Ja, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Du sollst kein Bildnis machen und so weiter. Die Gebote, die man so kennt, die wurden nicht einfach so in einem kleinen Flyer, in einem kleinen Katechismus einfach den Menschen gegeben, so hier, lest das mal, nicht wahr, lernt das mal auswendig. Als Gott die 10 Gebote sprach, war das ein unfassbares Ereignis. So eindrücklich, dass die Menschen noch Jahrhunderte später davon sprachen, es aufschrieben, immer weitergaben. Als Gott seine 10 Gebote sprach, war das Ereignis, das man nicht vergessen konnte. Warum war das so? Warum Feuer, das bis in den Himmel brannte, ja eigentlich vom Himmel ausging? Warum Schofarhörner? Also ich meine mal ganz ehrlich, ein Schofarhorn ist so eine Art Trompete, Posaune, Horn. Wer von uns hat bei seiner Liebeserklärung eine Trompete dabei gehabt? Und hat gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen. Wo verwendet man normalerweise Trompeten, Posaunen? Außer im Blasorchester, vielleicht hier lokal oder so. Also in der Bibel werden Posaunen, Ankündigung, genau. Was kündigt man denn gerne an? Also durch Posaunen, Trompeten. Krieg. Ja? Der Paulus spricht davon, dass wenn die Posaune keinen deutlichen Ton gibt, sich niemand zum Krieg rüstet. Das ist eigentlich Kriegsinstrument. In der Bibel ganz oft gibt es so, wenn Kriege geführt werden, werden Posaunen geblasen. Und jetzt fragt man sich ja, was will denn Gott? Will Gott seine Liebe erklären oder will er Krieg erklären? Ist das jetzt eine Liebeserklärung? Oder ist das eher eine Kampfansage? Wenn der Berg bebt und es raucht und die Posaunen schallen. Wenn Menschen dieses Buch lesen und ihnen gesagt wird, das ist eine Liebeserklärung Gottes an dich. Und wenn man selbst mal liest, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal selbst wirklich mal Bibel liest, hat man manchmal den Eindruck, es ist eher eine Kampfansage mit dem, was da alles drinsteht. Man hat das Gefühl, diese Botschaft, die greift einen so ein bisschen an. Woran liegt das? Nun, schon die allerersten, die die Stimme Gottes mit den 10 Geboten hörten, das waren ja die allerersten Menschen, die die 10 Gebote so aus dem Mund Gottes gehört hatten, obwohl es die 10 Gebote schon vorher natürlich gab, wäre ein anderes Thema, die hatten den Eindruck, dass das Ganze eine brisante Sache ist. Schauen wir mal in 5. Mose 5 und dort Vers 24. Siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Jetzt müssen wir gut scharf mitdenken. Also bitte gut mitlesen und scharf mitdenken. Die sagen, wir haben Gottes Stimme gehört und haben gesehen, wir sind immer noch lebendig. Ja? Achtung. Und nun, warum sollen wir sterben? Die haben gerade gesagt, wir hören Gottes Stimme und sind lebendig. Jetzt haben wir Angst, dass wir sterben. Denn dieses große Feuer wird uns verzehren, wenn wir die Stimme des Herrn unseres Gottes noch weiter hören, so müssen wir sterben. Sie haben Todesangst. Warum denn das? Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir und am Leben bleiben? Sie fragen diese rhetorische Frage, welcher Mensch kann die Stimme Gottes hören und am Leben bleiben? Nächster Satz. Tritt du hinzu und höre alles. Also zusammengefasst sagen die Israeliten, wir haben die Stimme Gottes gehört und wir leben. Deswegen haben wir Angst, dass wir sterben. Allein das sollte uns schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Hä? Wieso denn das? Und dann sagen sie, wer könnte die Stimme Gottes hören und am Leben bleiben? Deswegen, Mose, könntest du bitte hingehen und ihn hören? Und man stellt sich die Frage, Moment mal, Mose ist doch auch aus Fleisch und Blut, oder? Mose war auch ein Mensch. Irgendwo wussten die Israeliten, Mose konnte Gottes Stimme hören. Aber sie fühlten irgendwie sich angegriffen. Was war da los? Sie wollten Gott nicht länger hören. Was sie sagten, war ganz einfach. Sie sagten, Mose, geh du auf den Berg, rede du mit Gott, der soll alles aufschreiben, ja, so schriftlich. Ja, gib uns die Regeln, gib uns das, was wir brauchen, ja, und dann halten wir uns daran. So machen wir das auch mal mit der Religion. Ja. Sag uns einfach Gott, was wir tun sollen. Ja, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, wie sollen wir, was sind die Regeln, ja, dann halten wir uns daran. Aber Gott möchte mehr. Gott möchte nicht einfach Regeln und Vorschriften geben, die wir schwarz auf weiß dann gedruckt vor uns haben und damit durchs Leben laufen. Gott wollte zu den Israeliten selbst reden. Er hat zu ihnen gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Er sprach nicht zu ihnen, zu den 2 Millionen Israeliten als einem Kollektiv. Er hat nicht gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Er sagte, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Gott wünschte sich und wünscht sich eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen Menschen. Und als die Israeliten sagten, ich meine, was ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man eine Liebeserklärung abgibt? Dass die Geliebte sagt irgendwie, ach weißt du, oh, das ist jetzt ein bisschen viel für mich, ja? Bleib mal noch ein bisschen, lass uns über Freunde bleiben oder so, ja? Als die Israeliten sagten, Gott, denn das haben sie eigentlich gesagt, Gott, hör bitte auf zu reden. Gib uns Regeln, ja? Sie mochten Gott, ja? Sie wollten, dass Gott sie in das Land Kanaan führt und dass er sie gesund erhält und dass er ihnen immer Essen gibt. Das war alles keine Frage. Aber sie wollten nicht, dass Gott zu ihnen redet. Wir beten auch zu Gott, wenn wir krank sind und wir gesund werden wollen, wenn unser Arbeitsplatz in Gefahr ist oder wenn wir irgendwelche Notsituationen, dann beten wir zu Gott als eine Hilfe, aber wir wollen nicht wirklich, dass er direkt zu uns redet. Weil das könnte Konsequenzen haben. Aber genau das gibt die Sicherheit. Denn wenn ich immer nur zu Gott komme, wenn ich ihn brauche, wenn ich nur nach Regeln und Vorschriften lebe, die schwarz auf weiß irgendwo gedruckt sind, fehlt mir die Sicherheit, die dieses Gesetz geben möchte. Was so bemerkenswert an Gott ist, was hätten sie gemacht, wenn sie Gott gewesen wären? Sie kommen vom Himmel herab, reden zu ihrem Volk, das sie befreit haben, die 10 Gebote. Und die sagen, hör mal bitte auf zu reden. Also wenn ich Gott gewesen wäre, vielleicht hätte ich gesagt, also dann nicht, ja, dann gehe ich wieder zurück. Lass mich doch in Ruhe, ja, ich suche mein anderes Volk. Nicht zu Gott. Was Gott gesagt hat, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, war, er hat gesagt, kann ich trotzdem mit euch gehen? Ich nehme mir ein Zelt. Ich würde gerne einfach bei euch zelten, auch wenn ich nicht weiter zu euch reden darf, so in der Form, kann ich einfach bei euch sein? Und sie bauten ihm dann dieses Zelt. Und dann, wenn wir morgen am Freitag noch ein bisschen mehr darüber hören, dieses sogenannte Heiligtum, mittendrin. Gott hat gesagt, wenn ihr zieht Richtung Kanaan, möchte ich bei euch sein. Denn Gott hat ein Interesse an Gemeinschaft. Dort wurden die Opfer gebracht und dort fiel auch Feuer vom Himmel. So wie auf dem Berg Sinai. Feuer vom Himmel, als ob irgendwie durch das Feuer Himmel und Erde miteinander verbunden sind. Auch dort gab es wieder diese Schofahörner, diese Trompeten, diese Posaunen. Auch dort gab es Rauch und all diese verschiedenen Dinge. So wie auf dem Berg Sinai. Man hat fast den Eindruck, als ob dieses Zelt, diese Stiftshütte, wie sie genannt wurde, dieses Wohnzelt Gottes, quasi wie ein bisschen Sinai to go war. Das Erlebnis vom Sinai mitzunehmen und mittendrin im Zentrum, eigentlich so im Allerwichtigsten, im ganz hinten im Zelt, befand sich diese berühmte Bundeslade. Dort wollte Gott selbst wohnen. Dort war sein Thron. Und in der Bundeslade befanden sie sich dann doch wieder diese 10 Gebote. Als ob Gott sagen wollte, ohne diese Gebote kann ich nirgendwo sein. Diese 10 Gebote sind das Fundament des Universums, das Fundament der Regierung Gottes. Und es bringt uns zu der Frage, was ist dieses Feuer? In Hohelied 8 und dort Vers 6 heißt es, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Das Feuer kam nicht, um zu zerstören. Das Feuer kam nicht, um zu beeindrucken. Das Feuer in der Bibel ist ein Symbol für die Liebe. Ist ja auch nicht so schwer vorstellbar, denn wir sagen heute noch, das ist meine Flamme. Ich bin entflammt für jemanden. Als der Mose, Sie kennen vielleicht die Geschichte, mit dem brennenden Dornbusch, ja, der sieht dort diesen brennenden Dornbusch und es war Gott, der sich zeigt im Feuer. Übrigens in einem Busch, der nicht verbrannte, der brannte und 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 ungefähr vielleicht nach einer Stunde ist dem Mose aufgegangen, der die ganze Zeit da gesessen hat, der hat schon tausende brennende Büsche gesehen. Der verbrennt nicht, der bleibt immer derselbe, der brennt und brennt und brennt und brennt und brennt und brennt. Das ist außergewöhnlich. Das Außergewöhnliche war, dass er ständig gleichbleibend brannte, ein Symbol dafür, dass Gott immer die Liebe ist. So hatte er sich Mose offenbart. Und jetzt so offenbart er sich dem Volk Gottes. Es war das Feuer der Liebe Gottes, das den Himmel und die Erde miteinander verband. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott sehnt sich danach, mit dir eine Verbindung einzugehen. Er möchte gern mit dir gemeinsam leben. Und diese Liebe ist stark, stark wie der Tod. Und deswegen hat Gott diese 10 Gebote nicht einfach irgendwem überlassen, sondern er schrieb sie mit seinem eigenen Finger. In der Bibel finden wir viele, viele Dinge, von denen wir sagen, es ist Gottes Wort, und doch sind sie von Paulus geschrieben oder von Mose geschrieben oder von Daniel geschrieben oder von Matthäus geschrieben. Er hätte die Engel beauftragen können, aber diese Sache war ihm so wichtig, dass er mit seinem eigenen Finger sie aufschrieb. Es gibt nichts anderes in der Bibel, das mit dem Finger Gottes geschrieben ist, als diese 10 Gebote. Das sind nicht nur 10 Verhaltensregeln, wie in die Straßenverkehrsordnung. Da steckt mehr dahinter. Das ist der Fingerabdruck Gottes. Und den wollte er dem Volk geben. Er sagte, wenn ihr hinhört, wenn ihr zuhört, wenn ihr mich in euer Leben lasst, dann werdet ihr anders sein. Euer Leben wird sich abheben von allen anderen Menschen, denn mir gehören alle Völker, aber ihr werdet besonders sein. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du ein besonderes Leben leben? Dann höre zu, was Gott sagt. Das heißt weiter, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Warum Stein? Stein vergeht nicht, Stein bleibt. Diese 10 Gebote sollten, das Gesetz Gottes ist eben eine Gesetzmäßigkeit. Wie wir gesagt haben, Gott ist die Liebe, er ändert sich nicht. Liebe Freunde, liebe Freundin, das Fundament, auf das man bauen kann, ist in diesem Universum, in diesem Leben. Es gibt jemanden, der mag mich so, wie ich bin. Und zwar immer, grundsätzlich, als Gesetzmäßigkeit. Interessant ist die Idee, dass es mit dem Finger Gottes geschrieben worden ist. Lukas 11, Vers 20 heißt es, wenn ich aber, da sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Im Parallelbericht sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Der Finger Gottes war auch ein Symbol für den Geist Gottes, den Heiligen Geist, der an uns und in uns wirken möchte. Was ganz besonders interessant ist, ist eine Geschichte. Wir haben ja gerade schon über die Plagen kurz gesprochen. Als die Israeliten aus Ägypten herauskamen und die Plagen dort fielen, dann berichtet uns die Bibel, dass die ersten Plagen imitiert worden waren. Dass die Wahrsager des Königs die ersten Plagen so nachgemacht haben. Aber dann in der dritten Plage haben sie es versucht und sie konnten es nicht mehr. Und da heißt es, da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Der Finger Gottes bedeutet in der Bibel, dass Gott etwas tut, was vom Satan nicht mehr, vom Feind nicht mehr angegriffen werden oder nicht mehr überboten werden kann. Etwas, wo der Satan an seine Grenze kommt. Und die 10 Gebote sind geschrieben worden mit dem Finger Gottes, um deutlich zu machen, hier ist eine Grenze. Das kann Satan nicht imitieren, das kann er nicht verändern, das kann er nicht angreifen. Hier ist Gottes Sieg deutlich. Übrigens, das ist bei den Plagen ganz interessant gewesen. Das war also ein bisschen wie ein Wettstreit. Gott gibt eine Plage, der Satan durch die Wahrsager Ägyptens imitiert das. Dann kommt die zweite Plage, wird es imitiert. Dann kommt die dritte Plage, die kann nicht mehr imitiert werden. Da ist es deutlich, Gott hat gewonnen. Und dann könnte man sagen, okay, 3-2, ja, Gott hat gewonnen. Aber dann sendet er eine vierte Plage, fünfte Plage, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Um deutlich zu machen, während Satan längst am Ende ist, hat Gott noch so viel mehr parat. Gott hat ja den Israeliten gesagt, wenn ihr diese 10 Gebote nehmt und haltet, sollt ihr mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Heute gibt es viele Menschen, die denken, naja, 10 Gebote, Altes Testament, das war wahrscheinlich für die Israeliten, das war für die Juden. Aber Petrus sagt uns im Neuen Testament, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Genau dieselben Worte werden auch für die Christen im Neuen Testament verwendet. Die 10 Gebote gelten nicht nur für das Alte, sondern genauso für das Neue Testament. Hier eine kurze Zusammenstellung, dass man das mal sehen kann. Wir haben hier das erste Gebot in Matthäus 4 wiederholt, das zweite Gebot. Wir gehen das nur ganz kurz durch, was ich alles lesen kann. Man soll es dann nachlesen. Vielleicht in 1. Johannes 5 haben wir das ebenfalls in der Apostelgeschichte, das dritte Gebot. Wird von Timotheus erwähnt, das vierte Gebot in Markus und in Matthäus und in Apostelgeschichte, da werden wir noch ein ganzes Thema zu haben. Das fünfte Gebot in Epheser, das sechste Gebot in 1. Johannes, siebte Gebot in Matthäus 19, das achte Gebot in Matthäus 15, das neunte hier noch weiter, das zehnte Gebot in Römer 7, Vers 7. Und Psalm 11 sagt uns, alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Die zehn Gebote, das Gesetz Gottes bleibt durch die gesamte Bibel immer dasselbe. Jesus selbst sagte, dass nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen würde, bis alles geschehen ist. Paulus sagte, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und durch dieses Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. In der Bibel heißt es, dass Sünde, das ist ein Begriff, den man oft hört, nicht wahr? Was ist Sünde? Ja, das ist sündig. Jemand hat eine Sünde begangen. Sünde ist nichts weiter nach der Bibel als Gesetzlosigkeit. Also die Idee ist, Gottes Gesetz ist, er ist die Liebe, er ist es immer. Zu allen Umständen tut er das Beste für mich. Sünde ist das Gegenteil. Sünde ist die Idee, dass es Gottes Liebe eben nicht beständig ist. Und da werden wir gleich ein bisschen noch drüber sprechen. Wenn Gottes Liebe nicht beständig ist, was muss ich dann tun? Wenn er nicht immer das Beste für mich will, was muss ich dann tun? Also wenn das so wäre, dass es Gott zwar gibt, aber er nicht immer das Beste für mich will, was muss ich dann tun? Dann müsste ich für mich selbst sorgen. Dann müsste ich das Beste mir selbst nehmen. Und genau das ist das Kernelement aller Sünde. Das sieht man sehr schön in der berühmten Geschichte vom Sündenfall, die man schon in 1. Mose liest. Und dort in 1. Mose 2. Und Gott der Herr gebot, da haben wir das Gesetz Gottes, ja, gebietet den Menschen, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an einem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und dann kommt der Satan in 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und dann in Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Und dahinter steckt also die Idee, dass Gott nicht die Wahrheit sagt, dass man ihm nicht vertrauen kann, dass er kein Fundament bildet. Und interessant an dieser Stelle ist, und das finde ich sehr bemerkenswert, die Bibel sagt uns später in Johannes 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Die Schlange sprach zur Eva und sagte, ihr werdet keineswegs sterben. Und die Eva hörte, ihr werdet keineswegs sterben, aha. Was aber die Schlange dachte war, ich bring dich um. Was würden Sie von einem Freund halten, der sagt, du wirst unter keinen Umständen sterben und dabei denkt er, ich bring dich um. Das ist der Gegenspieler Gottes, das ist der Satan, der uns versucht, immer ja, gegen Gott aufzureizen. Interessant ist jetzt in 1. Mose 3, Vers 5, sondern Gott weiß an dem Tag, der davon esst, und jetzt kommt es auf diese Formulierung an hier, Gott weiß an dem Tag, der davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Frage. Versuchen wir diesen Vers, das ist einer der Schlüsselverse der Bibel, weil hier kommt jetzt gleich der Sündenfall, weil gleich wird die Eva dann das anschauen und in die Frucht nehmen und in die Frucht beißen und dann geht all die unsichere Zeit los. Was ist das Problem? Der Satan sagt ihr, durch die Schlange, Gott weiß etwas. Was weiß er? Angeblich? Wenn du davon isst, dann wird etwas passieren. Etwas Positives oder etwas Negatives? Was Positives. Wenn also Gott weiß, dass wenn du davon isst und etwas Positives passiert, aber du, Eva, weißt es nicht, was ist dann die logische Schlussfolgerung? Gott hat es dir noch nicht gesagt. Gott weiß, aber du weißt offensichtlich nicht, deswegen sage ich es dir. Was ist die Schlussfolgerung? Was er hiermit sagt, ist, Gott will nicht immer dein Bestes. Oh, er ist vielleicht gut, er hat sogar den ganzen Garten Eden geschaffen, er hat alles paradiesisch. Ja, er macht viel Gutes, er ist sehr gut, aber er will nicht immer dein Bestes, denn wenn er das wollte, hätte er dir ja gesagt, dass du hier diesen Segen haben kannst. Liebe Freunde, Gott will immer dein Bestes. Immer, immer, immer. Der Anfang der Rebellion gegen Gott, der Anfang des Sündenfalls, der Anfang von Leid und Tod und Schmerz begann damit, als Menschen glaubten, ohne jeden Beweis übrigens, dass Gott nicht ihr Bestes will. Will Gott dein Bestes in deinem Leben? Diese Idee, ihr werdet sein wie Gott, die hatte er natürlich selbst zuerst erfunden. Wir lesen in Jesaja 14, dass er, der Sohn der Morgenröte, der Luzifer, der Lichtträger, vom Himmel herabgefallen war. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation? Er, der im Himmel gewesen war und sich gesagt hatte, in seinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Er wollte sich etwas nehmen, von dem er glaubte, dass es gut für ihn ist. Warum wollte er das tun? Warum begann er diesen Krieg gegen Gott und wurde aus dem Himmel geschmissen, wurde zum Satan, zum Verführer der Menschheit und zum Anstifter all des Unheils? Die Antwort ist in Hesekiel 28, einer der traurigsten, der wirklich traurigsten Stellen der ganzen Bibel. Man könnte weinen, wenn man das hier liest. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. O, du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Im Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis und so weiter. Deine kunstvoll hergestalteten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ein Engel. Nun, schaut es mal genau an. Was wird über diesen Engel gesagt? Es wird zuerst gesagt, er stimmt ein Klagelied an. Gott weint. Weil dieser Engel gefallen ist. Es heißt hier, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Was ist ein Siegel? Wo tut man ein Siegel drauf? Da kommt nichts mehr ran, oder? Wenn die Polizei etwas versiegelt, dann darf man das nicht mehr berühren. Das ist versiegelt. Die Idee ist, Gott sagt, ich habe dich so perfekt gemacht. So vollkommen. Man konnte dich nicht besser machen, nicht schöner, nicht weiser. Hier war der klügste, der schönste, der weiseste Engel, der je existierte. Mit anderen Worten, kennst du das? Es gibt Menschen, die einen besser verstehen als andere. Man sagt etwas und jemand begreift sofort, was man sagen möchte. Wenn Gott etwas erklärte und manche andere Engel gesagt haben, oh, wir verstehen es noch nicht ganz, Gott, könntest du es bitte nochmal erklären? Hat Luzifer sofort gesagt, ich weiß genau, was du meinst. Ich verstehe dich. Niemand konnte Gott so gut verstehen wie Luzifer. Ja, ich möchte heute Abend behaupten, Luzifer war Gottes bester Freund. Warum? Nicht nur, dass er im Garten Gottes war und dass er... Das heißt, er war ein schützender Cherub. Und diese schützenden Cherubim, die kennen wir eben aus diesem Zelt, aus dem Heiligtum. Die waren dort als Modell sozusagen in Gold dargestellt. Das waren die Engel, die direkt am Thron Gottes waren. Das waren die, die am Thron Gottes am nächsten standen. Das waren sozusagen die, die Gott am nächsten waren. Der Luzifer war Gottes bester Freund. Er stand ihm am nächsten. Niemand hat mehr die Liebe Gottes verstanden als Luzifer. Die Cherubim schauten damals auf die Bundeslade, um auszudrücken, dass diese Cherubim im Himmel, die Engel, die ganz nahe bei Gott sind, besser als alle anderen dieses Gesetz verstehen. Das Gesetz, das Fundament des Universums. Und als er dieses Fundament verließ, als er die Idee verließ, dass Gott immer das Beste für ihn will, als er nicht mehr glaubte, dass Gott zuerst an ihn denkt und nicht zuerst an sich. Als er die Idee entwickelte, ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich muss emporsteigen, ich muss mich erhöhen, ich muss mir Dinge nehmen, die Gott mir vorenthalten hat. Da begann in Wirklichkeit sein Fall. Und in unserem Leben passiert dasselbe immer und immer wieder, wenn wir nicht mehr
glauben, dass Gott zuerst an uns denkt und nicht an sich selbst, dass er für uns das Beste will und wir dann auf eigenen Wegen vom Weg abkommen. So passiert es Eva. Sie sah plötzlich nur noch die Frucht und sah, dass es gut zu essen war, eine Lust für die Augen. Sie wollte weise werden, alles Mögliche. Sie hatte gute Intentionen vielleicht. Aber was ihr fehlte, war das Vertrauen, das Fundament, dass Gott die Liebe ist in allem, was er sagt. Nicht nur, wenn er schöne Früchte macht, nicht nur, wenn er schöne Mangofrüchte macht und Bananenfrüchte und schöne Tiere, sondern auch, wenn er sagt, isst nicht davon, war er trotzdem die Liebe. Wenn uns bewusst wird, dass in all dem, was Gott tut und in all dem, was er sagt, er das Beste für mich möchte, dass seine Liebe gesetzmäßig funktioniert, dann habe ich ein Fundament, eine Sicherheit für unsichere Zeiten. Das Gesetz wurde gebrochen und wir kennen sicherlich die Geschichte. Adam erkannte nicht, dass er Gott war, sondern dass er nackt war. Sie nahmen sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Die Sünde trennte sie von Gott und deswegen brachte sie den Tod. Denn Gott als Quelle allen Lebens ist die einzige Quelle, die Leben gibt. Und dieses Problem haben wir alle. Denn die Bibel sagt uns deutlich, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, wir alle schon. Du und ich haben Entscheidungen getroffen, in dem Bewusstsein, dass Gott eigentlich etwas anderes sagt, etwas anderes will. Und wir haben ihm nicht geglaubt, dass er das Beste für uns will. Wir haben ihm nicht geglaubt, dass seine Liebe immer für uns ist. Die Menschen damals waren in ziemlicher Verzweiflung. Und dann kam Gott. Erinnern wir uns noch, was Gott gesagt hat, als die Israeliten nicht mehr hören wollten? Als die Israeliten sagten, Gott, hör auf zu reden. Was hat Gott gesagt? Er hat gesagt, okay, dann baut mir ein Zelt, lasst mich bei euch sein. Gott geht dem Menschen nach. Als Adam und Eva sündigten, kam Gott. Es heißt hier, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau, Achtung, sie versteckten sich. Sie wollten nicht mehr gesehen werden. Es war dieselbe Stimme. Sie hatte sich nicht verändert. Gott hat nicht plötzlich im Himmel gesagt, oh, ich war bis heute die Liebe, jetzt muss ich andere Seiten aufziehen, ja, jetzt ändere ich meinen Modus, jetzt bin ich plötzlich der zornige Gott, jetzt werde ich euch mal richtig zeigen, ich bin. So sind die Götter der Griechen und der Römer und der Babylonier. So sind die Götter, die wir uns basteln, weil wir oft so sind, weil unsere Liebe nicht beständig ist, weil wir mal gefühlsmäßig jemanden mögen und dann wieder ärgerlich sind. Aber Gott ist nicht so, er war immer derselbe, er bleibt derselbe, er geht Adam und Eva nach, er ist derselbe, aber sie haben sich geändert und deswegen haben sie Angst. Wenn Menschen Gott begegnen und Angst vor ihm haben, Angst vor seinem Wort, Angst vor der Botschaft, wenn sie das Gefühl haben, dass Gottes Botschaft ihnen Angst einflößt, dann nicht deswegen, weil Gott angsteinflößend ist, sondern weil die Sünde unser Bild verändert hat. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass jemand so ist, wie die Bibel über Gott spricht. Wir sehen nur unseren Egoismus, wir sehen, wie wir oft unseren eigenen Prinzipien nicht treu sind und wir projizieren es auf Gott auch. Wir sehen, dass wir Menschen, die wir lieben, plötzlich schlecht behandeln und denken, dass Gott wahrscheinlich auch so ist. Ist es nicht so, dass wir oft die Dinge, die wir selbst tun, anderen auch unterstellen? Wir lästern und denken, dass andere über uns lästern. Und so sündigen wir und denken, dass Gott sich auch nicht an sein Gesetz hält, dass er nicht immer nur die Liebe ist, weil wer ist schon immer nur die Liebe? Wir können uns das fast gar nicht vorstellen. Adam und Eva, konnten sie sich, als sie diese Erfahrung gemacht haben, das Gesetz zu brechen, sie konnten sich nicht vorstellen, dass Gott immer noch zum Gesetz treu ist. Dass er immer sie noch liebt, so wie sie sind. Das konnten sie nicht vorstellen. Sie versteckten sich vor ihnen und Adam bekam diese Frage gestellt. Eine Frage, die an jeden Menschen gerichtet ist. Wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. In diesem Moment, als er da hinter irgendeinem Baum steht, sehr interessant, nicht wahr? Da stehen die hinter so Bäumen und der allmächtige Gott, der die Bäume geschaffen hat, der hindurchschauen kann, sieht Adam und Eva und fragt, wo bist du? So wie beim Kindergeburtstag, nicht wahr? Wenn man Verstecken spielt und die Beine schauen noch aus dem Schrank raus, man die Frage stellt, wo bist du denn? Wo bist du denn? Damit Adam sich eine Frage stellen kann, nämlich diese einfache Frage, wo bin ich eigentlich, was mache ich hier hinter diesen Bäumen? Sind diese Bäume geschaffen worden, damit ich mich vor Gott verstecke? Was mache ich denn hier? Lieber Freund, liebe Freundin, Gott stellt dir die Frage, wo bist du heute? Wo stehst du ihm gegenüber? Er sagt, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. All die Feigenblätter, all das, was er getan hatte, um vor Eva gut auszusehen. Und Eva sagt, ah, passt ja, du und ich, wir sind jetzt wieder so ganz, ganz okay. Alles das, was wir tun, um vor den Menschen gut auszusehen, eine tolle Fassade zu haben, bricht zusammen. Wenn wir mit dem Wort Gottes konfrontiert sind, wenn Gott wirklich zu uns spricht, durch den Heiligen Geist, merken wir, wer wir wirklich sind und wir haben Angst. So wie die Israeliten, die vor dem Gesetz der Liebe flohen. So wie Adam und Eva. Wir sind alle geworden wie Unreine, all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Und dann kommt ein Satz, der gehört zu meinen absoluten Lieblingssätzen. Das ist unglaublich, was Gott sagt. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Die Bibel sagt uns, dass Adam und Eva nackt waren, aber sie sich nicht schämten. Die Bibel sagt uns, dass Adam und Eva im Bild Gottes geschaffen worden sind. Und die Bibel sagt uns, dass das Bild Gottes darin besteht, dass er selbst von Licht umgeben ist. Er ist Licht, er trägt Licht, er wohnt im Licht. Und so glaube ich, dass Adam und Eva, als sie noch sündlos waren, von Licht umgeben waren, im Bilde Gottes. Und als sie sündigten, dieses Licht verschwand und sie jetzt erkannten, dass sie nackt sind. Und die Frage, erst wenn man das verstanden hat, macht diese Frage richtig Sinn. Gott stellt eine spektakuläre Frage. Er weiß, sie stehen da hinter diesem Busch, hinter diesem Baum und er stellt ihnen die Frage, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? So, als ob sie das Licht noch hätten. Denn als sie noch nicht gesündigt hatten, dann waren sie zwar nackt, aber von Licht umgeben. Sie konnten ihre Nacktheit gar nicht erkennen. Deswegen heißt es, als sie gesündigt haben, erkannten sie, dass sie nackt sind. Sie erkannten gar nicht, dass sie nackt sind. Jemand hätte es ihnen sagen müssen. Und so sagt Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Er behandelt Adam und Eva so, als hätten sie gar nicht gesündigt. Er vermutet das Beste von ihnen, obwohl er das Gegenteil weiß. Wir machen das meistens andersrum. Wir vermuten schon das Schlechte, obwohl wir es gar nicht genau wissen. Ja, wir wissen schon, nicht wahr? Mein Nachbar, der hat das bestimmt böse gemeint. Aber Gott weiß, was passiert ist und er redet sie trotzdem so an, in seiner ersten Anrede, als ob sie nichts Schlimmes getan hätten. Und dann fragt er, hast du etwa gegessen? Derselbe Gott, der Kain fragt, wo ist dein Bruder Abel, obwohl er gesehen hat, dass er tot ist. Gott behandelt Menschen besser, als sie es verdient haben. Das ist der Gott, dem ich diene. Der Gott, der jeden Menschen liebt. Seine Liebe hört nicht auf, selbst wenn wir wirklich großen Mist gemacht haben. Er behandelt uns höflich, zuvorkommend, geduldig, liebevoll. Aber Adam machte keinen Schritt auf Gott zu. Als die Engel vielleicht gedacht haben, naja, jetzt sag doch wenigstens Entschuldigung, oder? Sag Entschuldigung. Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Wer ist schuld? Die Frau und Gott. Adam konnte nicht Entschuldigung sagen. Liebe Freunde, er hatte das Gesetz gebrochen und ohne das Gesetz Gottes war er nicht in der Lage, auch nur ein einziges Mal Entschuldigung zu sagen. Er konnte nicht. Denn Sünde macht uns zu Knechten. Sie bindet uns und wir kommen nicht frei. Und das wusste Gott. Und Gott war gekommen, um sie aus der Knechtschaft herauszuführen. Deswegen beginnen ja die 10 Gebote mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Erinnern wir uns an die Israeliten, die aus Ägypten rauskamen, um das Gesetz der Freiheit zu bekommen. Damit sie wieder das Gesetz Gottes in ihrem Herzen haben konnten, mussten sie befreit werden. Und deswegen sagt Gott in Vers 15, und ich will was setzen? Ich will Feindschaft setzen. Wie nennt man das, wenn jemand Feindschaft setzt? Wenn man Zwietracht, ja genau. Wie nennt man das, wenn jemand sagt, ich bringe Feindschaft zu euch, zu dir? Das ist eine Kriegserklärung. Man nennt diesen Vers das erste Evangelium der Bibel. Denn hier sagt Gott mit anderen Worten, ich selbst werde Mensch werden. Ich werde Same der Frau werden. Ich werde Feindschaft bringen. Und dann sagt er zwischen dir, der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten. Also ich will Feindschaft setzen. Er wird dir, Schlange, den Kopf zertreten. Er sagt, ich bin derjenige, der von dieser Frau geboren werden wird. Er sagt mit anderen Worten, ich werde Mensch. Ich werde mich erniedrigen. Und ich werde dich, Satan, besiegen. Im Hebräischen ist das erste Wort Feindschaft, will ich setzen. Erinnern wir uns an den Sinai? Da war Feuer und da waren Trompeten, Posaunen, Schofahörner. Denn Sinai war eine Liebeserklärung an den Sünder, aber eine Kriegserklärung an die Sünder. Das Evangelium ist eine Liebeserklärung an den Sünder und eine Kriegserklärung an die Sünde. Gott hasst die Sünde. Er hasst die Sünde, denn Sünde ist Gesetzlosigkeit und Gott ist die Liebe gesetzmäßig. Gott ist das Gesetz. Er hasst die Sünde so mit einem so vollkommenen Hass, das kann man gar nicht beschreiben. Aber er liebt den Sünder. Und das ist der Grund, wenn Menschen an Sünde festhalten, wenn sie mit Sünde leben und Sünde ihr Teil ihres Lebens ist und sie mit der Botschaft Gottes konfrontiert sind, dann haben sie immer dieses gemischte Gefühl. Sie spüren die Liebe Gottes für sich selbst, aber sie spüren auch den Hass auf die Sünde, den Gott hat. Und hat man den Eindruck, nicht wahr, ah, vielleicht sollte Gott lieber aufhören zu reden. Ja? Schreib uns das auf, ja? Gib uns das irgendwie so ein bisschen indirekt. Genau das war das Problem von Adam, das war das Problem von den Israeliten, das ist unser Problem. Wir scheitern oft im Leben, weil wir nicht verstehen, dass das, was uns vermeintlich Angst macht, in Gottes Wort, in Wirklichkeit sein chirurgisches Messer ist, weil er uns immer liebt. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. Kleider wachsen an keinem Baum. Dieses Fell kam von einem Tier. Symbol für das erste Lamm. Dasselbe Symbol, das die Israeliten frei machte, als sie an den Türpfosten das Blut an ihre Türpfosten strichen. In derselben Nacht wurden sie frei. Adam und Eva bekamen noch am selben Tag die Verheißung, dass jemand für sie sterben würde. Als Jesus kam, da hat man mit ihm alles Mögliche gemacht. Die Sünden der Welt lagen auf ihm. Er wurde verhöhnt, er wurde geschlagen, er wurde falsch angeklagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Freund, liebe Freundin, wenn jemand falsche Dinge über dich behauptet. Ich meine, wenn man angeschrien wird, kann man sich manchmal schwer unter Kontrolle halten, oder? Wenn jemand öffentlich falsche Dinge über dich behauptet, kannst du dann ruhig bleiben? Wenn du weißt, du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen und du wirst geschlagen für nichts und wieder nichts. Egal, was man mit Jesus machte, jede Sünde, jede Attacke, jedes boshafte Wort traf auf Liebe. Er war die Liebe, als er bei Kaiaphas verhört wurde. Er war die Liebe, als er vor Pontius Pilatus stand. Er war die Liebe, als Soldaten ihn malträtierten, ihn fast totschlugen. Er war die Liebe, als ihm die Dornen auf das Haupt gesetzt wurden, als das Blut die Wangen entlang floss. Als er angespuckt wurde, liebte er die Menschen zurück. Als er ausgelacht wurde, ich meine, wir können ja Schläge vielleicht vertragen, aber Spott verträgt man am allerschlimmsten, hat er die Menschen trotzdem zurückgeliebt. Ich weiß nicht genau, aber wir wissen ja, dass neben Jesus zwei andere Verbrecher gekreuzigt worden sind. Ich bin nicht dabei gewesen, aber ich stelle mir ungefähr vor, was die so gesagt haben, als sie ans Kreuz genagelt worden sind. Ja, ich meine, kann man sich gut vorstellen, ja? Wenn man irgendwie so selbst sich in die Lage hineinversetzt und man weiß, jetzt kommen die Soldaten und jetzt wird man angenagelt, ja? Die werden wahrscheinlich sich gewehrt haben, oder? Die werden geflucht haben, gesagt, nein, lass mich, ja? Irgendwie so. Aber als Jesus gekreuzigt wurde, hat er sich nicht gewehrt, hat nicht geflucht, hat nicht geschrien und gestrampelt. Ich glaube, Jesus hat seinen Arm freiwillig hingelegt. Denn er war die Liebe zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Er war so sehr die Liebe, dass egal, was dem Satan einfiel, welchen höllischen Pfeil er auf ihn abschoss, alles, alle Sünde, alle Schuld, alle Scham, aller Spott, der auf Jesus niederging, traf immer nur auf ein Herz der Liebe gesetzmäßig. Und als Jesus dort am Kreuz hing, war er eigentlich im tiefsten Sinne der Ausdruck des Gesetzes Gottes. Gott ist die Liebe. Er denkt nicht zuerst an sich, sondern an dich. Wenn Jesus zuerst an sich gedacht hätte und nicht an mich, dann wäre er schnell von dem Kreuz wieder abgestiegen, wäre in den Himmel aufgefahren, hätte sein schönes Leben im Himmel weitergelebt. Wenn Gott so denken würde wie wir, vielleicht hätte er uns nie geschaffen, weil er mathematisch kalkuliert hätte, was springt dabei für mich raus, was sind die Kosten, was ist der Nutzen, das lohnt sich nicht, die Menschheit zu machen. Aber so denkt Gott nicht. Gott hat Freude an Gemeinschaft mit Menschen, die ihn kennen. Und deswegen sagt die Bibel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die 10 Gebote sind in Stein geschrieben. Jesus hat die Sünden der Menschen in Staub geschrieben. Staub kann verwischt werden, aber Gottes Gesetz bleibt. In Psalm 1, Vers 3 heißt es, wie glücklich ist der Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest, darüber nachdenkt. Binde sie um deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Was Gott sich wünscht, ist nicht, dass wir die 10 Gebote irgendwo auf einem Flyer, auf einem Schreibtisch irgendwo abgedruckt haben. Was er sich wünscht, ist, dass wir über diese Liebe Gottes, über sein Gesetz nachdenken. Es ist offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Der Geist Gottes, der Finger Gottes, schreibt in unser Herz. Hesekiel 36, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott hat niemals vorgesehen, dass er uns Gesetze gibt, die wir halten. Das war nie sein Plan. So denken wir mal, ja? Wir denken mal, Gott gibt uns Gesetze, ich muss sie halten. Nein, er sagt, hör auf mich, hab eine Verbindung mit mir, hab mich auch lieb, so wie ich dich lieb habe, dann werde ich durch meinen Geist so dich verändern, dass du die Gebote ohnehin hältst. Weil wir sind eins. Wir denken dann gleich. Wir lieben uns. In 2. Mose 20, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, damit die Furcht euch vor Augen seid, damit ihr nicht sündigt, damit ihr eben nicht mehr gesetzlos handelt. Wie glücklich ist ein Volk, das auf Gottes Gesetz hört. Wir sprechen über Sicherheit in unsicheren Zeiten. Das größte Glück, den größten Frieden hat derjenige, der das Fundament des Universums, des Thrones Gottes in seinem Herzen hat. Sicherer kann es nicht sein. Vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Veränderung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein, gesegnet sein, glücklich sein in seinem Tun. Glücklich sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens, damit die Tore in die Stadt eingehen können. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Manchmal, oft, meistens, wenn Christen über die 10 Gebote sprechen, dann haben sie so die Idee, dass es irgendwie eine ganz schwierige Sache ist. Da muss man sich anstrengen, da braucht man ganz viel Unterstützung von Gott. Wenn Gott über die 10 Gebote spricht, dann klingt das meistens wie, was verlange ich eigentlich von dir, außer dass du demütig wandelst vor Gott, dass du ihn liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und meine Gebote hältst. Wenn Gott darüber spricht, wie hier auch Johannes, dann haben wir den Eindruck, dass es eigentlich gar nicht schwer ist, Gottes Gebote zu halten, denn sie sind Ausdruck seiner Liebe und wer ihn erkannt hat und ihm zuhört, der wird diese Gebote halten können. Der letzte Vers für heute, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir haben heute Abend uns über das allererste, wesentlichste und wichtigste Konzept Gedanken gemacht, das es gibt für unsichere Zeiten. Das fundamentale Konzept der Liebe. Gott ist Liebe. Und er ist so sehr die Liebe, dass er niemals etwas anderes tut, als was das Beste für uns ist. Er denkt nicht an sich selbst. Und diese Liebe, wie sie sich ausdrückt in den 10 Geboten, ist die Grundlage seiner Regierung seit Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. Und wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken, wie sich in der Natur zeigt, wie sich in dem Wirken Gottes in der Menschheit zeigt, wie sich vor allem zeigt, wie Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der für uns starb, egal was man mit ihm gemacht hat. Er blieb immer die Liebe. Und wenn wir über diese Liebe nachdenken, dann fängt an, Liebe in uns zu entstehen. Und wenn wir anfangen, Gott ein bisschen zu mögen und ihn ein bisschen mehr zu mögen, dann kann er durch seinen Geist immer mehr seine Liebe in unser Herz bringen. Und je mehr wir das zulassen, desto sicherer wird unser Leben. Denn dann haben wir das, was das Universum zusammenhält, mitten in unserem Herzen. Wer von uns möchte heute Abend sagen, ich möchte Gott erlauben, seine Liebe, seine beständige Liebe, nicht nur an mir, sondern auch in mir wirken zu lassen. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich möchte ihn auch lieben lernen. Ich bin dankbar für dieses Fundament. Gibt es jemanden, der sagt, das ist mein Wunsch? Amen.